sieht ja nicht sehr gut aus mit der Geopolitik und insbesondere dem Iran-Krieg. Gleichzeitig haben wir weiterhin den Krieg in Europa, den Krieg gegen Russland. Was mich auch etwas besorgt, ist, wie bisher unsere politischen Bosse reagiert haben. Die sitzen ja in Brüssel. Wie haben die darauf reagiert, dass möglicherweise eine Energiekrise, eine Versorgungskrise ausbrechen kann? Die waren erschreckend begeistert. Also ich spüre da so eine Aufregung, oh, das könnte wieder so wie Covid werden, wo wir alle möglichen Restriktionen ausrufen können und die Bürger wieder rumkommandieren dürfen. Das ist auch etwas, was nicht in den Märkten drin ist, dass wir also jetzt ganz rapide wieder einen Shutdown der Volkswirtschaften haben können und das kann sich nicht positiv auf die Märkte ausüben.
Jetzt möchte ich mit zwei absoluten Koryphäen sprechen. Ich glaube, ich brauche sie gar nicht vorstellen. Also Professor Dr. Thomas Mayer war ja schon auf der Bühne und sind beides eigentlich Geldsystemkritiker und Ökonomen. Ich würde mir wünschen, dass die beiden öfters eigentlich auch mal bei Maybrit Illner am Tisch sitzen würden, statt der Birne Marcel Fratscher. Fakt ist... ja. Marcel Fratscher habe ich auch versucht einzuladen, der hat aber aus terminlichen Gründen keine Zeit. Ich glaube, er lernt gerade, wie es funktioniert, das Geldsystem und so weiter. Nein, Spaß beiseite. Fakt ist tatsächlich, er ist ja der deutsche Jim Cramer, also Kontraindikator schlechthin, liegt er konsequent falsch, muss man auch erst mal können. Und Professor Dr. Richard Werner, der sitzt halt dann bei Tucker Carlson, ja, und hat was zu sagen. Er hat auch ein spannendes Buch geschrieben zum Quantitative Easing. Er hat auch die japanische Notenbank beraten. Also es gibt, glaube ich, niemand Besseren, um über diese Themen zu sprechen, als die beiden. Thomas Mayer und Richard Werner, Applaus.
Ja, gerne.
Kommst hier, Herr Biro. Beim nächsten Mal möchte ich Laola-Wellen sehen. Ja, also hey, Ökonomen sind Sexstars. Gut, also, Thema ist ja, wann kommt der große Finanzcrash? Also wir sehen ja Aktienmärkte ein Rekordhoch nach dem anderen. Nikkei, Hang Seng, aber auch der Dow Jones eilen von Rekord zu Rekord. Viele warnen schon, hey, der P.E. Schiller oder Warren Buffett Indikator signalisieren schon, wir sind massiv überkauft. Die Märkte juckt's recht wenig. Also sind wir jetzt sozusagen in einer Art Superzyklus? Werden wir jetzt einfach immer weiter die Märkte nach oben inflationieren, weil die Notenbanken Geld drucken, weil die Staaten Schulden machen und weil das Geld einfach angelegt werden muss in inflationären Zeiten wie diesen? Ich fange jetzt mal an mit dir, Richard. Wo stehen wir da? Kommt ein Crash oder kommt jetzt die größte Sause aller Zeiten?
Der Markt ist schon extrem teuer und sieht sehr künstlich aus. Aber gut, das sah auch in der Vergangenheit schon öfters aus und lief dann weiter. Also es ist nicht auszuschließen, dass es erstmal weiter nach oben geht. Aber wir dürfen eben auch nicht vergessen, dass die Entscheidungen treffen, die wirklich den Markt beeinflussen, die wollen natürlich auch ihre Position abbauen und brauchen dadurch auch in der letzten Phase einen möglichst starken Markt.
Also sagst du jetzt praktisch, also ich übersetze es mal, dass jetzt praktisch diejenigen, die entscheiden, wo es lang geht, verkaufen gerade ab an den Retailer und dann wird der Markt nach unten gehen und die Retailer schauen wieder in die Röhre wie 2008 oder im Jahr 2000 mit der Nasdaq-Bubble.
Also historisch ist es ja immer so, dass genau dann, wenn es einfach so toll aussieht, neue All-Time-High, dass auch die großen Medien dann über die Sache sprechen und da ist ein Time Magazine, Cover Story über den Aktienmarktboom. Das ist dann immer der Zeitpunkt, wo die Insider verkaufen und es wird verkauft an die Masse, an Retail-Investoren. Und ja, also der Phase nähern wir uns oder wir sind schon drinnen. Das andere, was ich dazu sagen würde, ist, dass man sich auch dessen bewusst sein muss, dass der Markt ja sicherlich nicht die ganzen negativen Konsequenzen der jetzigen geopolitischen Lage preislich verarbeitet hat. Das ist also noch nicht im Preis reflektiert. Das ist klar. Und dann kann man sich ausrechnen, okay, was kann da jetzt noch alles schiefgehen? Eigentlich sehr viel. Es sieht ja nicht sehr gut aus mit der Geopolitik und insbesondere dem Iran-Krieg. Gleichzeitig haben wir weiterhin den Krieg in Europa, den Krieg gegen Russland. Das kann alles eskalieren. Es gibt ja die sogenannten Choke Points, den Würgegriff, der von den Amerikanern zugedrückt wird, oder man bereitet sich vor, wo man jetzt noch nicht würgt, dann jetzt demnächst zu würgen. Und das sind Handelsknotenpunkte. Straße von Hormuz kennen wir natürlich, aber auch in Malakka und auch im Arktischen Meer, wo natürlich Russland sich gut positioniert hat. Amerika scheint sich auf was Größeres vorzubereiten. Die Truppenbewegungen gehen ja weiter. Und das ist noch nicht im Markt. Der Markt ist sehr optimistisch. Das wird schon alles wieder weggehen. Das ist jetzt Säbelrasseln der Militärs. Aber wir sind ja ständig in Friedensverhandlungen oder zumindest Waffenstillstandsverhandlungen. Da kommt schon was raus. Das ist eigentlich, was der Markt annimmt. Ist aber etwas unrealistisch, meiner Ansicht nach. Denn einfach nur, wenn man sich überlegt, wie sind wir dahin gekommen, wo wir jetzt sind? Das sind ja ganz andere Kausalzusammenhänge als diese optimistische Story. Es ist ja alles nicht per Zufall passiert, was jetzt alles passiert. Und dieses Jahr war ja wirklich ein erstaunliches Jahr. Also das ging ja los, nicht mit Venezuela. Da muss man echt schauen, meine Herren. Also früher haben sie wenigstens so getan, als ob da irgendein Terrorist kam und hat den entführt oder umgebracht. Aber Amerika war das nicht. Nein, nein. So war das halt früher nicht. Aber heutzutage ist es auch schon egal. Man macht es ganz offensichtlich und ist noch stolz drauf. Und dann eben der Krieg gegen Iran, einem recht großen Land, das sich natürlich auch schon Jahrzehnte darauf vorbereitet hat, denn es ging davon aus, sehr realistisch, dass Krieg gegen das Land gemacht werden würde. Und das heißt, der Widerstand ist also auch nicht ohne und hat vielleicht die Amerikaner etwas überrascht, obwohl es natürlich absehbar war. Aber das war eigentlich auch nicht der springende Punkt, denn es war ja nicht eine amerikanische Entscheidung, wie wir jetzt auch gesehen haben. Amerika musste in den Krieg ziehen. Und diese ganzen Zusammenhänge, also wenn das so ist, dass Amerika da gar nicht Entscheidungsgewalt hat und nicht ganz souverän ist, was seine Weltkriege angeht, ich meine, wir kennen das, wir sind auch nicht souverän, nicht? Aber wer ist dann tatsächlich hier der Entscheidungsträger und was haben die vor? Und was die vorhaben, sieht nicht sehr gut aus. Es sieht nicht sehr friedlich aus. Und es sieht nicht sehr positiv aus für die Märkte. Was mich auch etwas besorgt, und das ist mein letzter Punkt jetzt nur, um deine Frage eben zu beantworten, ist, wie bisher unsere Bosse, unsere politischen Bosse reagiert haben. Die sitzen ja in Brüssel, denn dort haben wir eine Diktatur, und ihr kennt das, ich habe das ja hier auch schon öfters erwähnt, die EU wurde ja als Diktatur konzipiert und das ist sie und das wird es immer mehr gezeigt. Also die hatten schon immer, die Kommissare in Brüssel, die Macht, alles Mögliche zu tun. Sie hat sie nur nicht rausgenommen, weil sie es eben auch versteckt haben. Aber seit diesem Jahr, wie gesagt, versteckt man sich gar nicht mehr. Jetzt werden europäische Bürger sanktioniert, ohne rechtlichen Prozess. Das ist einfach ein Diktat aus Brüssel, was alles andere übertrumpfen kann. Und die können sich nichts mehr kaufen, das Geld funktioniert nicht mehr, die Konten sind eingefroren und so weiter. Warum? Falsche Meinung geäußert und so weiter, nicht? Also diese Brüsseler Diktatoren, wie haben die darauf reagiert, dass möglicherweise eine Energiekrise, eine Versorgungskrise ausbrechen kann? Die waren erschreckend positiv irgendwie eingestellt und erschreckend begeistert. Also ich spüre da so eine Aufregung, oh, das könnte wieder so wie Covid werden, wo wir alle möglichen Restriktionen ausrufen können und die Bürger wieder rumkommandieren dürfen. Das ist so das Gefühl, was ich da bekomme. So ein bisschen unterschwellige, nicht ganz offen gezeigte Begeisterung. Ja, dann wird halt rationiert, nicht? Der Grund könnte folgender sein: Man hat ja schon mit Rationierungsmodellen gearbeitet, denn dieser ganze europäische Gedanke, jetzt umzuschalten von Verbrennern auf Elektro. Wir wissen, es gibt nicht genug Strom, dass jeder umschalten kann. Es gibt nicht genug Strom. Also, was ist die Lösung? Und bei EU-Sachen immer Sowjetunion denken, dann versteht man, was so läuft. Wie war das in der Sowjetunion? Ah ja, da gab's ja Autos, klar. Naja, also die Elite hatte die Autos. Kader, kommunistische Partei, Führungselite, Zentral, Politbüro, die hatten Autos. Der Rest, ja, es gibt ja öffentlichen Verkehr. Es gibt ja öffentliche Fortbewegungsmittel, nicht Busse und Züge, bitte. Also Rationierung ist sowieso ein europäisches EU-Konzept und das ist auch etwas, was nicht in den Märkten drin ist. Dass wir also jetzt ganz rapide wieder einen Shutdown der Volkswirtschaften haben können und das kann sich nicht positiv auf die Märkte ausüben.
Wann hast du das letzte Mal Gold oder Silber gekauft? Und wie war das? Wie hat sich's angefühlt? Einfach? Wahrscheinlich nicht. Denn Gold kaufen heißt meistens Händler erstmal recherchieren, sind die seriös, und dann hinfahren, anstehen, bezahlen, durch die Stadt laufen, Angst haben, im Parkhaus überfallen zu werden, Schließfach mieten, Schlüssel nicht verlieren, jährliche Gebühren zahlen und so weiter und so fort. Und wenn du verkaufen willst, dasselbe Spiel, nur rückwärts. Das ist unflexibles Gold, unflexibles Silber. Und ehrlich gesagt, das passt nicht mehr in unsere heutige Zeit. Bei Flexgold hingegen öffnest du deine App ganz bequem auf deinem Handy, kaufst echtes physisches Gold oder Silber, das Ganze gelagert in einem Hochsicherheitstresor in der Schweiz außerhalb der EU. Und bei Silber ergibt sich für dich noch ein zusätzlicher entscheidender Vorteil. Beim Kauf von physischem Silber in Deutschland fällt in der Regel die Mehrwertsteuer an. Aber über Flexgold hingegen erwirbst du Silber über ein Zollfreilager in der Schweiz und damit Mehrwertsteuer befreit, solange es dort auch gelagert wird. Also, worauf wartest du noch? Mach noch heute dein Konto auf. Den Link mit den Konditionen, die ich persönlich für dich ausgehandelt habe, findest du unter diesem Video in den Shownotes.
Ja, wir sehen ja schon, dass jetzt Flüge gestrichen werden. Wir hatten jetzt endlich das Ziel der Grünen erreicht mit 5 Mark pro Liter. Und tatsächlich werden wir wahrscheinlich im Sommer ein paar weitere Streichungen erleben. Herr Mayer, was sagen Sie? Also kommt da jetzt ein Crash auf uns zu? Sind die Märkte völlig außer Rand und Band? Muss man jetzt eher verkaufen?
Wissen Sie, Herr Friedrich, ich sehe das eher philosophisch. Ein Crash gehört zum Markt wie der Boom.
Ja.
Er kommt immer. Es gab immer Crashs und dann gab es wieder Booms. Und deshalb denke ich, ist es vielleicht sinnvoll, das ein bisschen mit kleinem Abstand zu sehen. Ich glaube, dass wir momentan tatsächlich in einem neuen Wirtschaftszeitalter, in einer neuen Wirtschaftsära leben. Da gab es einen Epochenbruch. Ich muss mal so sagen. Wir alle sind, und allen ist die Industrialisierung bekannt. Ne? Das ging los Anfang des 18. Jahrhunderts mit Textilfabrik. Dann kam Mitte des 18. Jahrhunderts kam Dampfkraft und Eisenbahnen. Dann kam gegen Ende des 19. Jahrhunderts, Ende des 19. Jahrhunderts kam dann Elektrizität, Stahl und Anfang des 20. Jahrhunderts, 1908, die Massenproduktion, Fordismus, Tin Lizzie. Wenn Sie sich das anschauen, diese Phase der Industrialisierung, es gab immer an den Märkten Booms und Busts.
Ja.
Und diese Booms und Busts, die waren immer mit technologischen Innovationen verbunden. Die Wirtschaftshistoriker nennen das technologische Big Bangs. So, wo sind wir heute? Ich glaube, dass wir heute fortgeschritten sind in einer neuen Wirtschaftsweise. Wir sind eingetreten, ich nenne das die Netzwerkökonomie. Das ist nicht mehr die klassische Maschinenwirtschaft, ne, mit Heavy Metal und allem, sondern das ist jetzt die Vernetzung der Geschäftstätigkeit, Vernetzung von Dienstleistungen, die Vernetzung von Maschinen, ja, die kommunizieren miteinander. So, wenn ich mir das jetzt so anschaue, vor dem Hintergrund dessen, was ich aus dem Maschinenzeitalter der Industrialisierung lernen kann, dann kann ich auch feststellen, dass mit jedem Schritt in dieser Entwicklung gibt es auch wieder Marktrücksätze. Der Markt und die Realwirtschaft, die sind sozusagen wie ein Tanzpaar, das sich umeinander dreht. Und der Crash ist wichtig, damit sich diese Bewegung weiter dreht. Wenn wir zurückgehen, ich würde sagen, man kann den Beginn dieser neuen Ära auf Anfang der 70er Jahre terminieren. Da gab es die Mikroprozessoren und dann waren die Computer auf einmal überall. Die konnten sie in kleine Teile einbauen. Das war eine unheimliche Euphorie. Da gab es dann in den 80er Jahren gab es die Portfolioversicherung durch Automated Computer Trading. Dann gab es den 87er Aktienmarktcrash. Das war aus meiner Rechnung nach war der erste Crash dieser neuen Zeitalters, der erste technologische Big Bang. Dann gehen wir weiter. 1989 kam WWW in die Welt, World Wide Web. Ungefähr Anfang der 90er Jahre, erinnere ich mich noch, bin schon etwas älter, hatte ich dann auf einmal eine E-Mail-Adresse. Und dann verbreitete sich das und dann, wir erinnern uns noch, dann kam die Dotcom-Blase, dann kam der Dotcom-Crash. Das war, wenn Sie so wollen, der Big Bang, der von WWW das den Crash verursacht hat. Immer in diesen Crashs wird sortiert. Die Guten, ins Kröpfchen, die Schlechten, ins Zöpfchen. Also da wird aussortiert. Aus diesem Dotcom-Crash haben sich jetzt die heutigen Großunternehmen entwickelt. Microsoft wurde wirklich groß, Amazon entstand, andere kamen später. Geschäftsmodelle, die nicht richtig liefen, wurden aussortiert. Und der dritte Big Bang in dieser Epoche, neuen Epoche, in der wir leben, den terminiere ich auf 2022. Das ist das Jahr, in dem ChatGPT viral ging. Das ist der Beginn der KI. Und dann haben Sie gesehen, wie das eigentlich immer so war, schon ab dem frühen 19. Jahrhundert. Zunächst ist es mal so eine bisschen esoterische Geschichte. Die Insider spielen mit dem rum. Venture Capital Funds datteln damit rum. Und dann geht's viral. Dann geht's raus, überall. Und der Markt kriegt einen Riesenschwung. Irgendwann findet man, oh, jetzt haben wir aber übertrieben. Das ist jetzt zu weit. Dann kommt dieser Crash, das eingebaut in die, und dann wird es aussortiert und dann verbreitet sich das. Erinnern Sie sich mit Dotcom, als es noch spannend war, eine Website zu bauen und als es echt spannend war, überhaupt mal im Internet zu arbeiten. Und jetzt ist es ein Arbeitsmittel für alle. Und ich denke, mit der KI wird es auch so sein. Und das heißt jetzt, ich bin gleich fertig.
Nee, ich wollte mal kurz fragen, ja. Wer verwendet von euch denn schon KI privat oder auch beruflich?
Ja.
Da haben Sie die Antwort. Das sind jetzt bestimmt 90%.
Aber Sie sind eine Avantgarde. Und da gibt's noch viel zu tun. Wenn wir jetzt hier auf einer Veranstaltung des Beamtenbunds wären, dann hätten Sie nicht so viele Hände gesehen. Und insofern, meine Antwort auf Ihre Frage ist, ja, dieser Crash wird kommen. Was Herr Werner sagte, bin ich bei allem dabei, das wird überlagert mit all diesen Komplikationen.
Ja.
Aber letztendlich denke ich, erster Punkt, es ist die Wirtschaft, die das treibt. Letztendlich fügt sich die Politik dem wirtschaftlichen Gesetz. Das ist ja auch alter österreichischer Spruch.
Ja.
Macht oder ökonomisches Gesetz, Böhm-Bawerk. Am Schluss zieht die Wirtschaft das durch. Erster Punkt. Zweiter Punkt, stellen Sie sich so auf diesen Crash, dass Sie nicht in Panik verkaufen. Denn da gibt es dann wieder Licht, wenn man durch den Tunnel durch ist und es geht weiter. Es sei denn, Sie glauben, KI ist nur ein Flop. Wenn KI nur ein Flop ist, dann sollten Sie jetzt alles verkaufen. Ich glaube das Gegenteil. Ich glaube, KI ist ein unheimlicher Beschleuniger und Faktor in unserer Wirtschaft und deshalb habe ich keine so große Angst vor dem Crash.
Der Crash ist ja auch immer eine Bereinigung. Ist ja auch ganz wichtig.
Schöpferische Zerstörung.
Ne? Genau, schöpferische Zerstörung. Wie Sie schon gesagt haben, die schlechten Unternehmen werden, die überkapitalisiert werden, werden aussortiert. Ja. Die guten bleiben übrig. Das Kapital wird konzentriert. Momentan wird es ja komplett wild rausgegeben. Jeder, der nur AI im Namen hat, bekommt schon Geld von jeder Bank. Ist schon noch so.
Es sortiert sich langsam.
Schauen Sie,
wenn ich nur reinschreibe, wissen Sie, das war so, im Verlauf von 25 war das exakt so, wie Sie sagen.
Ja.
Da war alles, was KI drauf hatte, war klasse, toll. Ne? Und dann ist im November was passiert, wenn Sie das verfolgen, dann hat er mal genauer hingeguckt. Brauchen wir denn dann noch Software, wenn KI alles macht? Dann kam der Abverkauf der Softwareunternehmen, ja. SAP und so weiter. Ich würde sagen, wahrscheinlich auch übertrieben, weil irgendwie werden die SAP-Leute Wege finden, sich wieder unverzichtbar zu machen. Dann haben sie die nächste Phase jetzt für NVIDIA. Okay, NVIDIA, das ist alle, wir brauchen alle NVIDIA. Aber dann wird auch wieder überlegt, naja, es gibt ja auch andere Chips, die für das einfache Zeug, ne, was wir in der Tasche haben oder ja. im Jackett, jetzt sind auf einmal wieder die Chipmaker laufen. Also ich wollte das nicht wegwischen, was Sie sagen, aber ich glaube, der Markt ist dann in eine Phase eingetreten, wo deutlicher differenziert. Und das macht mich auch hoffnungsfroh.
Er wird reifer, auf jeden Fall.
Er wird reifer.
Nichtsdestotrotz, ich habe immer gelernt, schon in frühen Jahren von einem Star-Investor, time in the market is more important than timing the market. Also im Markt zu sein ist wichtiger, als den Markt zu timen, weil das total schafft eigentlich richtig. De facto keiner. Und ich habe den Dotcom-Crash mitbekommen. Ich war damals Kind des neuen Marktes. Mhm. Und tatsächlich, viele Werte sind verschwunden, aber viele Werte sind auch explodiert. Ja. Und im Endeffekt, wenn man das Ganze mal rauszoomt, sieht man einfach, die Märkte gingen jedes Jahr eigentlich de facto im Schnitt 6-8% nach oben. Und ich glaube auch, das wird anhalten natürlich, da bin ich bei Ihnen. Wo ich wirklich Sorge habe natürlich ist, also ich glaube auch, dass andere Sachen gut laufen werden. Mhm. Ich glaube, KI wird jetzt, also die ganzen Value-Aktien werden meiner Ansicht nach Growth-Aktien, also KI und Technologie, werden outperformed werden durch Rohstoff, weil ich glaube, es kommt ein Rohstoff-Superzyklus, weil durch die Digitalisierung, durch den KI-Boom brauchen wir seltene Erden, wir brauchen Metalle und Energie. Und ich meine, ich habe vorhin schon Feedback bekommen von der Ramona aus München, oh, danke für dein Buch mit den ganzen Uranwerten. Ja, jetzt ist sie, glaube ich, mit dem Hubschrauber heute angekommen. Nein, Spaß, aber nächstes Mal mit dem goldenen Rolls-Royce. Ich glaube, dieser Rohstoff-Superzyklus ist erst ganz am Anfang und wird die nächsten Jahre auch anhalten. Was mir aber tatsächlich Sorgen macht, ist der Anleihemarkt. Der Anleihemarkt ist um ein Vielfaches größer als der Aktienmarkt, als der Immobilienmarkt. Wir reden hier wirklich über Dimensionen, die können wir uns gar nicht vorstellen. Und da ist in den letzten Wochen, Monaten immer wieder was ins Rutschen gekommen. Mhm. Also wenn die 10, 20, 30-jährige Staatsanleihe 3, 4, 5, 6% machen, dann ist es ein Warnsignal. Signalisiert uns nicht der Anleihemarkt, dass hier was Großes bevorsteht, weil der Anleihemarkt ist für mich die Mutter aller Blasen.
Ja. Ich hatte ja letztes Jahr, das Jahr davor, auf eine ähnliche Frage hin, eben gerade die Frage der Inflation, die natürlich direkt damit zusammenhängt, weil die Anleihen natürlich keine Inflation mögen und eine Beschleunigung der Inflation führt mit Sicherheit zu einem Sturz der Anleihenpreise, hatte ich eben festgestellt, ohne jetzt noch Daten damals zu haben, was die Zentralbanken wirklich machen werden, die Zukunft wissen wir noch nicht. Oft wird einfach in Szenarien gearbeitet, die sich dann wiederholen. Und meine Wette war eben damals, dass wahrscheinlich das Spiel der 70er wiederholt wird, der 70er Jahre, wo es eben eine Anfangsinflation gab. Das war dann sichtbar 1972, 73, Höhepunkt 73. Und dann wieder, 2,5, 3 Jahre später ging es dann wieder langsam los und dann nochmal 78, zweiter Höhepunkt der Inflation. Ich gehe jetzt immer noch davon aus und wir sind jetzt wieder in diesem Anlauf gerade zum nächsten Inflationssprung, sodass es eben dann auch das Jahrzehnt der Inflation in der Zukunft, wenn die Leute zurückschauen, die 2020er, die Inflation der 2020er. Also das sieht dann natürlich schlecht aus für die Anleihenmärkte. Die Zinsen folgen dem Nominalwachstum und das Nominalwachstum wird durch die Inflation nach oben getrieben, nicht durch echtes Realwachstum. Das ist ja eher im Trend weiter nach unten, wie auch in den letzten Jahren gewarnt, Deutschland ganz unten. Wir sind jetzt in der längsten Rezession seit 1933 und eigentlich sollten die ganzen Degrowth-Leute jetzt jubilieren, weil
machen sie ja. Hey.
Nur das war immer Unsinn, denn selbst mit Nullwachstum oder negativem Wachstum kann man weiterhin die Mammutbäume abholzen, wie das eben auch gemacht wird, und kann man weiterhin die Umwelt zerstören. Das hängt also damit gar nicht zusammen. Aber gut, bezüglich Anleihenmarkt denke ich eben schon, dass es
ja, dass die Zinsen weiter ansteigen werden, daher Anleihenpreise fallen müssen. Der erste dramatische Punkt war ja 2022 im Herbst. Und das war schon relativ verspätet. Denn ich hatte schon, ja, eigentlich 2020 war es absehbar, da haben die Zentralbanken angefangen, massiv Kreditschöpfung auszuweiten. Und das dauert, naja, 18 Monate. Also dann 2021 war es schon klar, Inflation. Aber die Anleihenmärkte waren erstaunlich stabil. Das können die Zentralbanken schon etwas aufschieben. Und dann irgendwann war der Zeitpunkt, wo sie gesagt haben, okay, jetzt lassen wir es los. Und dann sind die Zinsen nach oben gesprungen, Anleihenmärkte natürlich abgestürzt.
Gold auch gestiegen seitdem stark?
Ja, genau. Also Gold ist natürlich weiterhin meiner Ansicht nach eigentlich Must-Have, eigentlich das Attraktivste, weil es immer noch günstig ist. Erstens und zweitens, also von der Kaufentscheidung her, aber dann natürlich auch strategisch, langfristig auch immer noch das Stabilste und Beste. Also eigentlich ist der Goldpreis ja unverändert. Alles andere ist gefallen im Gegensatz, im Vergleich zu Gold, nicht? So kann man es auch sehen.
Was sagst du zum digitalen Gold, Bitcoin?
Ja, gut, da sind wir jetzt in einem Bärmarkt im Moment. Ich denke, das wird schon nochmal wieder möglicherweise relativ bald anziehen. Du weißt, ich habe schon ein bisschen Skeptizismus gegenüber Bitcoin.
Liegt aber nur am Alter.
Aber ich denke schon, dass es nochmal eine richtige Hose geben wird. Also die Bitcoin hat ja eine Funktion, da können wir drüber streiten, was die genau ist, aber diese Funktion die ist gewollt und die ist noch nicht zu Ende. Deswegen denke ich, da kommt nochmal ein ziemlicher Run nach oben. Aber trotzdem, wenn man dann die Entscheidung macht, okay, was machen wir jetzt wirklich langfristig und insbesondere, wenn es dann nochmal angestiegen ist, ist dann vielleicht ein guter Zeitpunkt, auf Gold überzuspringen.
Ja, also Gold muss man immer haben. Herr Mayer, was sagen Sie? Also Anleihenmarkt?
Also, es gibt ja eine Gemeinsamkeit zwischen Bill Clinton und Donald Trump. Beide haben nur vor einer Institution Angst, den Anleihenmarkt.
Ist so, weltweit?
Ja, der Treasury-Markt kann den Trump einhegen, das haben wir gesehen nach dem Liberation Day. Unabhängig davon, wir sind seit 21 sind wir in einem Bärmarkt, was den Anleihenmarkt
angeht. Nach 40 Jahren Bullenmarkt.
40 Jahre ja. Bull, ich weiß noch. Ich war lebte damals in den USA, da war, die Zinsen waren gigantisch. Ne? Der Anleihemarkt war im Keller. Ich habe damals wollte ein Häusle kaufen und damals waren die Computer noch nicht ganz so verteilt. Da ging man in eine Buchhandlung und dann kaufte man sich da so einen Hypothekenrechner. Ne? Da wurde dann also gesagt, wenn der Zins X ist, dann sind deine monatlichen Belastungen Y. Und das Ding fing bei 8% an. Das war der Anfang. Und hörte bei 20 auf. Ne? Davor dachten die, es sei Papierverschwendung. Dann hatten wir 40 Jahre Bullmarkt. Ja? Als sich 1990 dann ins Investmentbanking eintrat, da dachten die alle, sie seien Masters of the Universe. Aber die sind alle gesegelt wie ein Segler mit Rückenwind. Ne? Also immer war eine schöne Brise von hinten und das hat die alle dann weitergetrieben. Dann kam der Blowout, ne? Mit Inflation ist tot, null Negativzins, 10-jährige Bunds rentierten negativ, verrückt.
Wie kann 100-jährige Staatsanleihen
Österreich. Ja. Also da war der totale Blowout, dann hat sich's gedreht. Die Inflation kam zurück. Und seit dieser Zeit, seit Ende 21, sind wir jetzt in einem Bärmarkt. Aber man muss sich mal anschauen, es ist ganz interessant, was da passiert. Die Zinsanstiege, man kann das in den USA besser sehen als bei uns. Da können Sie schön unterscheiden zwischen Realzins und Nominal, also TIPS, Treasury, Inflation, Protected Securities, inflationsindexierte Anleihen und Treasuries, Nominal. Übrigens, Klammer, Sie dürfen hier in Europa, im Euroraum keine TIPS kaufen, keine US-inflationsindexierte Anleihen, weil die EU-Regulierung die Dinge für Sie für zu gefährlich hält. Sie müssen dann ein Depot aufmachen in der Schweiz, wo man FINMA reguliert ist, da können Sie die Dinger kaufen, Klammer zu. Wenn Sie sich die anschauen, dann stellen Sie fest, dass der Realzins angestiegen ist. Spannend. Die sogenannte Break-Even-Inflation, das ist der Unterschied zwischen den nominalen Erträgen und den realen Erträgen, das gibt Ihnen die vom Markt erwartete Inflation, ist gar nicht so stark gestiegen. Ist der Realzins, der gestiegen ist. Unheimlich spannend. Und dieser Anstieg des Realzinses macht dem Markt, vor allem dem amerikanischen Markt, bisher keine so großen Schmerzen. Denn man geht davon aus, dass über KI die Produktivität steigt, das Produktivitätswachstum steigt und es geht einher mit höheren Realzinsen. Und der Markt sagt, ist doch okay, wir können ein bisschen höhere Realzinsen vertragen. Was aber jetzt ganz spannend sein wird, was jetzt, wenn die Inflation, wir sind ja, glaube ich, da weitgehend einig, dass die eher hoch geht als wieder runter, wenn das sich jetzt in den Markt reinfrisst, ne, dann gehen die Break-Evens raus. Dann ist nicht nur der Realzins hoch, sondern der Nominalzins steigt dann noch stärker. Was macht dann der Markt? Und da zeigen auch wieder, wenn Sie sich das über die Zeit angucken, der Aktienmarkt kann mit Inflation umgehen, die so um die 5% läuft, kein Problem. Die Unternehmen können ihre Preise erhöhen, der Aktionär kriegt dann höhere Dividenden, das läuft. Nur wenn es wirklich, wirklich übel wird, dann verlieren die Unternehmen die Kontrolle über ihre Kosten, dann können sie nicht mehr mit den Preisen richtig kalkulieren, dann tut es dem Markt auch nicht gut. Deshalb auch immer, Klammer, ist Gold immer so diese Versicherung, ja, dass es wirklich aus dem Ruder läuft, denn dann kommt Gold wirklich ins Spiel. Also lange Rede, kurzer Sinn, der Anleihemarkt ist unheimlich wichtig, der Aktienmarkt kann gegenwärtig damit ganz gut umgehen, wer nicht damit gut umgehen kann, sind die Staaten.
Denn genau, bei diesem Dilemma.
Bei denen steigen jetzt die Zinsausgaben als Anteil der Gesamtausgaben gewaltig, gewaltig. Da werden sich unsere Haushälter, Klingbeil und Co. noch wahnsinnig wundern, was da auf die zukommt.
Nur mal eine Zahl, von 2021 auf 2025 sind die Zinsausgaben in Deutschland ums Zehnfache gestiegen, ja, von 4 Milliarden auf 40 Milliarden. Man erwartet jetzt in den nächsten Jahren auf 80 Milliarden. Genau. Und in den USA, letztes Jahr war das zum allerersten Mal der größte Haushaltsposten vor den Militärausgaben mit 1 Billion, also 1.000 Milliarden Dollar. Und da wurde noch kein einziger Cent getilgt an bestehenden Schulden. Und jetzt haben wir das Dilemma, die Schuldenberge sind auf einem Rekordniveau, USA 39 Billionen, Deutschland, wissen wir auch, geht von Rekord zu Rekord. Trotzdem sehen wir aber, dass die Staaten eigentlich, oder die Notenbanken müssten ja eigentlich, um die Inflation, die jetzt kommt, zu bekämpfen, die Zinsen erhöhen. Mhm. Können es aber nicht, weil wenn sie sie erhöhen würden, würden auch die Zinsausgaben weiter explodieren, also Staatsbankrotte. Kann sowas passieren? Wird sowas passieren?
Staaten gehen nur in ganz, ganz seltenen Fällen wirklich bankrott, wenn sie sich nicht in Auslandswährung verschuldet haben. Denn sonst können sie sich ja die Währung selbst drucken. Der einzige Staat, der mal bankrott ging, weil sie es nicht verstanden haben, war Russland unter Jelzin. Das war völlig
sinnlos. Ja, der war ja immer betrunken, ja?
Ja, das war völlig sinnlos, seine eigenen Anleihen nicht zurückzuzahlen, wenn man die Zentralbank anweisen kann. Also Staatsbankrott ist im ist da kein so Riesenthema. Es ist eher das, über was wir auch schon gesprochen haben, die sogenannte finanzielle Repression. Ja. Das heißt also, Sie müssen die Inflation über den Nominalzins steigen lassen, sodass sich der Staat über Nominalwachstum entschulden kann. Und was die Amerikaner da machen, ist auch hochinteressant, wenn man sich das anguckt. Die Stablecoins, die man jetzt gemacht hat. Da hat man ja letzten Sommer, im Juni 25, in dem sogenannten Genius Act, hat man spezifiziert, was man da machen kann. Da können jetzt also auch Fintechs, wir in Europa machen das nur mit Banken und die Banken haben kein Interesse, deshalb gibt es jetzt keine Stablecoins, aber in den USA gibt es ein Stablecoin-Biotop. Und das ist deshalb so dynamisch, weil dort nicht die Banken aktiv sind, sondern die Fintechs. Und die Stablecoins, ich hatte es vorher schon mal gesagt, Scott Bessent, ehemaliger Hedgefondsmanager, die dürfen ihre Coins, die sie ausgeben, mit US Treasuries unterlegen. Ja. Was machen die? Die kaufen T-Bills, also kurzlaufende Schatzwechsel des amerikanischen Staates. Damit sind die Dinger unterlegt. Bessent hofft, dass er sich eine größere Nachfrage für diese T-Bills schaffen kann, indem die Stablecoins, die Dollarcoins internationalisiert. Die werden nicht bei uns groß Furore machen, aber in Afrika, in Lateinamerika, in Asien. Die müssen alle dann T-Bills kaufen, also die Emittenten der Stablecoins, dass das runterkommt. Dann schauen Sie doch mal an, wie sich die Fristigkeit des amerikanischen Emissionen verändert hat. Die rutschen alle Richtung kurze Frist.
Ja. Ja.
Sodass dann letztendlich, wenn er dann mit Kevin Warsh sich versteht, dass die Fed die Zinsen relativ niedrig hält, der Staat sich im Wesentlichen, was er jetzt schon macht, im Wesentlichen durch T-Bills verschuldet oder das Geld reinholt und das Ganze internationalisiert, indem er Ausländer, die diese den Dollar als immer noch wesentlich besser als ihre Lokalwährung betrachten, indem er die mit reinholt. Das ist so ein bisschen die Kalkulation der USA, um das Ding zu managen. Wird es funktionieren? Weiß ich nicht, aber es ist hochintelligent. Bei uns sehe ich nichts.
Ja, aber
was wir haben, ist diese sehr komische Situation. Und ich stimme genau zu, was Sie da gesagt haben, dass man sehr selten sieht, dass ein Staat sich der Zahlungsunfähigkeit nähert, wenn die Schulden in der eigenen Währung sind. Aber gerade da haben wir in Europa dieses fatale Konstrukt geschaffen, wo wir nur eine Fremdwährung haben. Also als damals die europäische Währung abgeschafft wurde, so um 2000, und dann eine Fremdwährung eingeführt wurde, die heißt Euro, da haben wir eben die Situation geschaffen, dass jetzt kein Staat mehr eine eigene Währung hat. Denn die EZB ist über allen Staaten außerstaatlich, die ist ja auch nicht in Deutschland. Rechtlich gesehen ist das extraterritorial, die ist nicht in Deutschland, nicht? Also, und die Währung ist eine Fremdwährung. Das bedeutet natürlich dann, dass wir da schon Probleme sehen können. Jetzt ist es natürlich so, dass gerade wir als Deutsche natürlich hier als der Garant des Euros gesehen werden. Und wenn jetzt ein Land, wie das natürlich auch 2010, 2011 der Fall war, Portugal, Griechenland, dann war es auch Irland, Spanien war auch kritisch, und deren Staatsanleihen natürlich dann sehr hohe Zinsen benötigt haben, da hieß es dann, naja gut, aber Deutschland steht ja hinter allem. Der deutsche Steuerzahler wird ja zur Not dann da irgendwie helfen. Und so wird es immer noch gesehen, de facto. Sodass sich natürlich die ganzen Zinsen wieder sehr angepasst haben. Und der Unterschied zwischen den Zinsen auf die deutschen Staatsanleihen und die nicht deutschen, aber Eurozonen-Staatsanleihen ist ja nicht so gigantisch. Das sollte sich erstens mal wieder ändern, wahrscheinlich. Aber zweitens wird sich das natürlich auch negativ auf Deutschland auswirken, weil wir sollen ja der Zahlmeister hinter allem sein. Also es ist halt in Europa nicht so einfach wie in Amerika.
Aber sehen wir auch in den USA eine Art Insolvenzverschleppung? Ist es nicht ein Schneeballsystem, dass man hofft einfach, also kick down the can the road und so weiter, dass man einfach sich Zeit erkauft? Also ich meine, es ist doch zeitlich limitiert irgendwann. Irgendwann ist doch mal eine Summe, ein Limit erreicht, wo man einfach merkt, okay, das Vertrauen wird dem Markt entzogen. Ja. Deswegen gehen ja die Leute und die Notenbanken in Gold, in Real Assets, in Gold, Bitcoin und so weiter.
Ja, da sehen wir ja. Also eigentlich war die Fiskalsituation in Deutschland war ja eigentlich noch die letzte Säule der ehemals starken deutschen Wirtschaft, die immer noch international gut aussah. Vergangenheit, leider. Dann hat sich alles geändert und seit Januar haben wir ja die offizielle Politik ist ja jetzt, Schulden zu machen, massiv, wird auch von Brüssel gestärkt und der Boden wurde aufgemacht und ja, das kann endlos weitergehen, denn der Krieg steht ja dahinter. Das Ziel ist jetzt eine Kriegswirtschaft aufzubauen, auf Pump und Schulden massiv auszuweiten. Seitdem hat sich natürlich die deutsche Fiskalsituation hat sich rapide verschlechtert und das kann nur noch schlechter werden. Der wichtigste Punkt hier ist ja Wachstum und das haben wir nicht. Das heißt, Steuereinnahmen werden weiter zurückgehen. Die Anzahl derer, die hart arbeiten und Geld verdienen und dann Steuern zahlen,
prozentual an der Bevölkerung geht ja sowieso schon lange zurück. Das wird sich eher auch nur beschleunigen, sodass die Fiskalsituation dann exponentiell, dann kommt der Zeitpunkt, wo es dann ganz rapide sich verschlechtert. Im Moment in absoluten Zahlen immer noch sehr machbar, sieht immer noch durch die starke Historie, sieht es einfach immer noch gut aus, aber die Bewegung ist ganz klar ins gefährliche Territorium, und Amerika ist schon auf diesem exponentiellen Teil. Also die Zeit, die es braucht, bis noch eine Billion Dollars an Schulden dazukommt, das waren ja mal Jahrzehnte, dann war es ein Jahrzehnt, dann waren es Jahre, jetzt sind es Monate, aber bald werden es Wochen sein und dann werden es bald Tage sein, dass nochmal eine Billion dazukommt. Also wir sind zwar jetzt bei 39, aber die 40, die steht schon vor der Tür und das geht immer schneller.
Ja, also eine Zahl, 2010 unter Obama waren wir an der 10 Billionen Dollar Marke, jetzt kratzen wir an der 40 Billionen Marke. Das zeigt einfach exponentiell, unser Schuldgeldsystem braucht immer mehr Schulden, um überhaupt neues Geld zu generieren, damit das ganze Geldkarussell überhaupt noch läuft.
Das sehe ich nicht ganz so. Wieso? So sehen das Politiker. Also sozusagen, das ist ja eine Gerechtfertigung. Ja, wir müssen das ja machen. Das ist ja sozusagen unvermeidbar. Also machen wir weiter Fiskalausgaben ohne Ende. Wenn eine Volkswirtschaft gut gemanagt ist, dann gibt es ein Regierungsbudget-Haushaltsüberschuss. Dann gibt es schwarze Zahlen und keine roten Zahlen. Und wenn es da rote Zahlen gibt, dann stimmt schon mal was nicht. Und wenn es dann noch Staatsverschuldung gibt, die sich jedes Jahr erhöht, dann ist das der Beweis, dass hier schlecht gewirtschaftet wird. Es ist nur so, wir haben uns daran gewöhnt. Das sagt heute keiner mehr. Welches Land gibt es denn noch, wo gut gewirtschaftet wird? Es gibt schon noch ein paar. Liechtenstein zum Beispiel hat null Staatsverschuldung. Kleinteilige Länder, da ist es noch leichter. Aber Japan, ein sehr großes Land, das auch bis vor 15 Jahren noch Nummer 2 war in der Welt, volkswirtschaftlich gemessen, hatte bis in die 80er Jahre null Staatsverschuldung, überhaupt keine Staatsschulden und Haushaltsüberschüsse. Das geht, das kann auch Deutschland machen. Also ich glaube, wir sind alle, ich meine, die Deutschen sind ja sehr gutmütig, wir sind sehr geduldig, wir lassen das alles erstmal über uns ergehen. Wir haben unsere Ansprüche schon viel zu niedrig gesetzt. Wir müssen verlangen, dass wir wirklich Wirtschaftsperformance geliefert bekommen, und die Entscheidungsträger haben dafür Verantwortung und müssen zur Rechenschaft gezogen werden. Und das bedeutet hohes Wachstum, denn das BIP ist ein Wohlstandsindikator. Wenn wir BIP-Wachstum haben, das heißt, es geht uns dann besser. Das ist das Wichtigste. Es ist nicht ein Indikator von Umweltzerstörung, wie die Degrowth-Leute sagen. Das ist völliger Unsinn, denn es ist ja nur ein statistischer Index. Und der kann die Umwelt nicht schädigen. Also wir müssen verlangen, hohes Wachstum zu bekommen. Das ist absolut möglich, da gibt es keine Grenzen, denn es ist, wie gesagt, nur eine statistische Fiktion. Wir können auch 10% Wachstum hinlegen in Deutschland. Und wir schaffen das auf jeden Fall. Wir haben das nämlich auch in der Vergangenheit mehrmals geschaffen. Die erste Hochwachstumsvolkswirtschaft war nicht Japan oder Taiwan oder Korea und dann China. Jahrzehnte, 15-20% Wachstum. Nein, die allererste war Preußen. Preußen war das erste moderne Hochwachstumsland. Wir haben es ihnen gezeigt. Und dann das Kaiserreich. Das zweite war auch deutsch. Das Kaiserreich hatte auch Hochwachstum. Und dann kommen wir vielleicht ein bisschen zu dem Geopolitischen jetzt. Das wurde aber nicht gern gesehen. Es gibt einfach Kräfte, die wollen das nicht, dass so Länder wie Deutschland immer mehr Wohlstand haben und dann auch die Meinung vielleicht in Deutschland in der Welt wichtiger wird. Das ist nicht gewollt. Und damals war das so, Großbritannien sah das als Bedrohung. Der Welthegemon sah, okay, Deutschland, wow, wächst dramatisch. Das wollen wir nicht. Das wollen wir unterbinden. Dann kam noch dazu, weil der Hegemon hat seine Weltherrschaft, wie heute natürlich Amerika, über die Flotte, die Schifffahrtsflotte der Meere, der sieben Meere in der Hand der Briten, nicht? Damals beherrscht, wie heute eben Amerika, es versucht, vielleicht eben schon jetzt an die Grenzen stößt. Und genau zu dem Zeitpunkt, das fing an 1905, wird dann bekannt, Siemens, zusammen finanziert von der Deutschen Bank, die bauen jetzt einen strategisch unglaublich beeindruckenden Plan, die Berlin-Bagdad-Basra-Eisenbahn. Das hätte über Nacht die ganze britische Weltmacht über die Meere irrelevant erscheinen lassen, weil man dann viel schneller Handelsmasse, Waren transportieren kann, auch natürlich Militärmaterial, Truppen, viel billiger, viel schneller, und es hätte den Kontinent verbunden und Großbritannien als Insel wäre nicht mehr relevant, wer könnte die Hegemonialstellung nicht aufrechterhalten. Daher war dann damals die Entscheidung der Briten, das muss zwingend unterbunden werden. Dann wurden alle möglichen Versuche unternommen und als es dann klar war, okay, es gibt nur noch die letzte Lösung, was die Briten am besten können, einen Krieg erklären und Krieg machen und das Land zerstören und dann damit auch diese Infrastruktur zerstören. Und dazu kam es eben im Ersten Weltkrieg, da gibt es Dokumente, ich hätte ein paar Slides, aber vielleicht braucht man die gar nicht, wo das dokumentiert wird, was die in den Medien damals alles Antideutsches natürlich gesagt haben, aber das war aufgrund dieser geostrategischen Überlegungen. So, und so kam es eben dann nicht dazu. Übrigens hatten sie das deutsche Bildungssystem damals noch nicht zerstört, sodass wir dann 30 Jahre später wieder weltweit die führende Wirtschaftsmacht waren. 1939, 40, weltweit, wer war Nummer eins? Deutschland. Technologie, wer war Nummer eins? Deutschland. 75% aller Fachzeitschriften auf Deutsch. Fachbücher mit neuen Entwicklungen, Patente. Deutschland war weit allen voraus. Aber gut, der Zweite Weltkrieg hat natürlich dann vollendet, was sie im Ersten Weltkrieg nicht ganz geschafft haben. Und seitdem wissen sie natürlich, okay, man muss auch das Bildungssystem kaputt machen. Es wurde alles verzögert dann. Ich habe letztes Mal vom Morgenthau-Plan etwas gesprochen, der eben 45 vom Treasury Secretary, Finanzminister in Amerika bekannt gegeben wurde. Der wurde dann praktisch aufs Eis gelegt. Der sagt ja, Deindustrialisierung in Deutschland muss gemacht werden und Umvolkung, Bevölkerungsaustausch muss gemacht werden. Das wurde dann mit dem Kalten Krieg erstmal aufs Eis gelegt. Das wird natürlich jetzt gemacht und auch das Bildungssystem kaputt gemacht. Aber das ist der historische Hintergrund, den wir eigentlich gut verstehen sollten. Was ist heute das Deutschland, das den Hegemon herausfordert? Es ist nicht Iran, es ist auch nicht Venezuela, es ist natürlich China. Was wir dieses Jahr gesehen haben, Venezuela, Iran, das Ziel ist China. Wir haben es direkt in diesem Krieg gesehen, Krieg gegen Iran. Was wurde bombardiert? Unter anderem natürlich auch, was besprochen wird, nuklear und Militär. Dinge, aber auch insbesondere die Belt and Road Initiative, die Infrastruktur, Eisenbahnbrücken, der Eisenbahnlinie über Zentralasien nach China, die eben China aufgebaut hat seit 10 Jahren. Das soll zerstört werden. Und damit kommen wir dann eben zu diesen Choke Points. Venezuela war einer der wichtigsten Lieferanten dieser Art des Rohöls für China. China hat die Raffinerien, das ist ein besonderes, schweres Rohöl. Aber China war eingestellt, das zu verarbeiten. Das ist schon vorbei. Die kriegen nichts mehr aus Venezuela. Und jetzt geht es eben weiter mit Iran. Das ist natürlich eine sehr gefährliche Lage. Was ist nämlich die Schlussfolgerung? Die Schlussfolgerung ist, dass eine hohe Wahrscheinlichkeit besteht, dass es zum Krieg kommen wird.
Wo?
Gegen China. Im Prinzip USA, Amerika, China. Amerika, NATO, und da sind wir ja dabei, gegen China, Russland, Iran,
BRICS-Länder, die halt da dabei sind.
Sehen Sie es auch so? Also erwarten Sie einen Krieg zwischen den zwei großen Blöcken, zwischen den Hegemonen und den aufstrebenden Nationen?
Ach, Herr Friedrich, ich bin Ökonom, kein Politikwissenschaftler und kein Historiker. Insofern würde ich sagen, ich weiß es nicht. Natürlich sehe ich, wie alle hier im Raum, die Spannungen zwischen China und den USA. Das ist klar, dass da ein Herausforderer aufsteigt, China, gegenüber dem großen Champion. Und das hat in der Geschichte immer kriegerische Auseinandersetzungen.
Meistens.
Ja, danke, wollte ich gerade
14 Mal von 16 Mal.
Ja, ne, das ist Graham Allison, die Thukydides-Falle.
Genau.
Das ist Sparta-Athen. Seit dieser Zeit gab es immer solche Dinge. Das steht schon, das steht im Raum und das kann man nicht ignorieren, aber ich würde mich nicht zutrauen, das jetzt zu prognostizieren. Mhm. Meines Erachtens, und jetzt komme ich wieder halt zurück auf das Handwerkszeug, das ich besser sehe, meines Erachtens ist für mich bedrohlicher, dass Europa in der Entwicklung der neuen Technologien einfach zwischen den Stühlen sitzt. Schauen Sie, da ist die USA treiben es voran und die Chinesen machen es immer noch nach, und zwar nicht schlecht. Ja? Das Stichwort DeepSeek. Und jetzt arbeiten die weiter. KI findet tatsächlich nur in den USA, wirklich in der Entwicklung in den USA und in China statt. Und wir sind die Anwender, wenn wir Glück haben, wenn die uns nicht sperren. Und das ist für mich eigentlich momentan die viel fassbarere Herausforderung.
Aber kann es nicht sein, dass durch die ganzen Krisenpunkte, die wir besprochen haben, also wir sehen hier die technologische Revolution, wir haben die demografische Bombe, wir haben geopolitische Risiken, wir sehen die Staatsschulden explodieren, Staatsanleihenmärkte kommen ins Rutschen, dass trotzdem praktisch das ganze Kapital in die sicheren Märkte gehen. Wir sehen die US-Märkte, Allzeithoch, dauert schon fast bei 50.000 Punkte. Bitcoin rappelt sich gerade auf, Gold und Silber und so weiter. Also kann es nicht sein, dass diese ganzen Krisen zu trotz trotzdem das Kapital sagt, hey, wir sind ein Schritt weiter, wir gehen jetzt mal in die sicheren Häfen und da sind wir weiterhin steigende Notierungen.
Also das hat ja viele überrascht und ich muss auch sagen, ich war da auch beeindruckt, wie der Aktienmarkt eigentlich den Iran-Krieg so abgeschüttelt hat. Ja. Und letztendlich, natürlich ist das ein Hintergrund, eine Hintergrundmusik, die dem Markt nicht ganz so gefällt.
Man sieht, also politische Börsen haben immer kurze Beine.
Aber letztendlich, die wesentliche Frage stellt sich, ist das ein Gamechanger, der Iran-Krieg? Schauen Sie, das war, Gamechanger war der Untergang der Sowjetunion. Das war ein Gamechanger. Ist der Iran-Krieg ein Gamechanger? Der Markt hat sich da angeguckt und sagt, nö. Ist nicht. Nö. Würde China und USA in direkte Konfrontation kommen, das muss kein heißer Krieg sein, in dem Sinne, dass sie sich beschießen. Das kann sein, dass China Taiwan blockiert und die USA machen Gegenmaßnahmen dazu. Dann würde der Markt sagen, wow, jetzt passiert wirklich was. Und deshalb sind die eigentlich relativ entspannt, mit Ausnahme derjenigen, die natürlich an dem Öl, das aus der Straße durch die Straße von Hormuz soll, durchkommt. Das heißt, Europa ist der Verlierer. Unser Bundeskanzler sagt ja berühmterweise, das ist nicht unser Krieg, weit gefehlt. Es ist unser Krieg. Was wir an Wachstum, an Wirtschaftsleistung verlieren durch die nicht nur die Ölpreise, sondern auch die anderen Dinge, die Dünger und so weiter und Chemikalien, die nicht durchkommen.
Helium.
Das ist weit teurer als die Munition, die Amerikaner dort unter verballern. Ja. Für die Amerikaner nutzt das sogar, weil sie ja letztendlich durch ihre Nettoexporte von LNG, Flüssiggas und ein bisschen Öl, die profitieren daran sogar.
6 Millionen Barrel werden momentan von den USA täglich sozusagen exportiert, mehr wie je zuvor. Ja. Wir haben jetzt noch Fragen von euch an die beiden Herren, die könnt ihr gerne, ich glaube der QR-Code war schon da, der kommt auch nochmal. Und die erste Frage geht gleich mal an Herrn Mayer, nämlich welche größten Risiken sehen Sie für den Fortbestand des Euros?
Vor ein paar Jahren hätte ich jetzt da gesagt, die völlig aus dem Ruder laufende Haushaltsführung in Italien. Italien wurde jetzt abgelöst von Frankreich. Frankreich ist praktisch bankrott und hat eine nicht funktionierende Regierung. Also da gibt es so viel Sprengstoff für den Euro. Und heute sage ich Ihnen, dieser Sprengstoff wird nicht gezündet.
Okay.
Nix. Und zwar warum? Weil jetzt die geopolitische Überlegung die ganzen Währungsfragen überlagert. Und deshalb wird der Euro zusammengehalten im Zweifel durch Geldproduktion der Europäischen Zentralbank. Und wir Deutschland, wir schließen mit den anderen auf. Inzwischen, ich bin ja jetzt mal eine Zeit italienischer Resident, also wohne dort. Und inzwischen ist es schon verrückt, nicht? Italien ist unter den großen Ländern ist der stabilisierende Faktor im Euroraum.
Absolut.
Die Meloni-Regierung steht, Spreads sind auf französisches Niveau gefallen. Also da meine ich jetzt die Zinsabstände zwischen italienischen Staatsanleihen und deutschen Staatsanleihen, französisches Niveau, und die Wirtschaft wächst besser als Deutschland. Mhm.
Glauben Sie denn, dass, also wir haben jetzt alle maßliche Kriterien gebrochen etc. Alles, pp. Ja. Glauben Sie denn, dass der Euro noch lange Bestand haben kann, oder entziehen die Bürger jetzt schon dem Euro das Vertrauen, indem sie halt dann Immobilien kaufen in Panama oder auf Malle, oder dass sie sagen, sie gehen dann jetzt in Gold oder in Diamanten, Bitcoin etc. pp.?
Also Währungsentwertung, Currency Debasement betrifft eigentlich alle. Ne? Sie sehen es in Japan, der Yen, der hängt da drin und kämpft im Wechselkurs gegenüber dem Dollar. Sie sehen es beim Pfund. Ich habe einige Jahre in London gelebt und habe gesagt, Leute, haut nicht ab von Europa, sondern helft es zu verändern. Im Positiven haben sie nicht gemacht. Jetzt ist es eine Währung, die wirklich niemand braucht. Das ist so wackelig alles. Insofern ist der Euro eigentlich, fügt er sich dem allgemeinen Trend des Currency Debasement. Ne? Und Sie sehen das, wenn Sie in der Geschichte zurückgehen. Das haben schon die Römer erlebt. Der römische Denarius, die Silbermünze, war ja mal zu Zeiten Ciceros über 90% Silber, 400 Jahre später nur noch Kupfer, weg. Ne? Und insofern, glaube ich, gehen wir tatsächlich in eine Zeit, in der die Fiat-Währungen enorm unter Druck kommen. Wir kennen das auch aus der Geschichte. Üblicherweise haben sich die Staaten in Kriegen enorm verschuldet und oft dann durch Währungsreform oder Finanzrepression wieder saniert. Der einzige große Ausnahme war das UK nach den napoleonischen Kriegen, wo dann tatsächlich die industrielle Revolution, diese Produktivitätsexplosion, das Ding geholfen hat, die Schulden wieder runterzunehmen. Bei uns ist das, was früher Kriege waren, ist bei uns der Allversicherungsstaat. Mhm. Der Allversicherungsstaat, der versichert uns, wenn ein Virus umgeht, dann würden wir zu Hause gut, da sollen wir zu Hause bleiben, und der Staat überweist das Geld, was wir sonst erarbeitet hätten. Der Allversicherungsstaat hilft jedem Mühseligen und Beladenen in der Welt durch Bürgergeld und andere Dinge. Ja, und so weiter. Jetzt, was früher die Kriege waren, die Währungen ruiniert haben, ist in unserem Zeitalter das, was ich den Allversicherungsstaat nenne. Und der läuft momentan völlig aus dem Ruder. Und das ist der Haupttreiber eigentlich dieser Erosion jetzt des Fiat-Geldes.
Die nächste Frage geht an dich, Richard, nämlich sehen wir jetzt ein Melt-up, also eine Risk-on-Phase vor dem Crash, dass die Märkte nochmal, wie immer in der Vergangenheit, da gibt es ja viele Korrelationen, nochmal kurz vor dem Crash mal sich so aufbäumen, damit das passiert, was du gesagt hast, dass dann die Medien drüber berichten, neues Allzeithoch beim DAX, und dann kommt dann im Endeffekt der normale Bürger und sagt, jetzt nehme ich meine letzten Kröten, lege die auch noch bei Nvidia an, und dann wird der Stecker gezogen und dann schaut man erstmal in die Röhre für die nächsten 8 Jahre.
Ja, also ich gehe schon davon aus, dass vor einem Crash diese Phase wieder stattfinden wird. Ob das jetzt schon kommt, das ist die Frage. Es ist schon möglich, weil wir meiner Ansicht nach sehr viel schlechte News haben, die noch nicht verarbeitet ist. Und da kommen ja auch noch andere schlechte News dazu. Zum Beispiel im deutschen Bankensektor. Ich warne ja schon länger davor. Wir hatten ja die Immobilienblase von der EZB erzeugt. Die Banken wurden im Prinzip gezwungen von der EZB seit 2009 massiv Immobilienkredit auszuweiten. Das hat diese Blase erst erzeugt. Die endete natürlich September, Oktober 2022 mit der Zinserhöhung. Und seitdem sind wir so ein bisschen japanisch ähnliche Situation, wo sehr, sehr langsam alles nach unten adjustiert wird und auf den Bankbilanzen natürlich die Zahlen langsam schlechter werden, der notleidende Kredite, die noch nicht als solche ausgeschrieben sind. Das muss sich weiter ausweiten. Aber das ist alles natürlich gewollt und geplant. Und zeitlich steuert das ja auf etwas hin, was wir jetzt noch gar nicht erwähnt haben. Wir stehen ja, das heißt doch, Sie haben es erwähnt ja mal, Währungsreform. Die Einführung einer neuen Währung, der Zentralbank Digitalwährung. Das ist ja die Währungsreform, die ansteht.
Auch gesagt, ja.
Natürlich wird gesagt, nein, da ändert sich ja gar nichts und man darf ja noch ganz wenig kaufen und es wird alles limitiert und gleich, so wird es uns jetzt erzählt. Aber wenn dann eine Bankenkrise richtig losgeht, dann heißt ja, jetzt ist natürlich alles anders, jetzt haben wir eine Bankenkrise, jetzt müssen wir das anders machen. Und oder man wartet einfach ab und lässt die Krise selbst sich ausspielen, denn dann werden natürlich viele auch die Entscheidung machen, ich kann das jetzt nicht mehr länger bei den Banken lassen, ich muss das in den digitalen Euro schieben. Und dann, ja, wir sind unter Druck, alle wollen jetzt mehr digitalen Euro, dann müssen wir das natürlich zulassen. Also das Szenario ist natürlich auch möglich. Also ich sehe da schon noch mehr Bewegung. Und das wird natürlich auch die Finanzmärkte beeinflussen, was da passiert mit der Einführung der Digitalzentralbankwährung und diese Veränderungen im Banksystem. Viele dieser Dinge sind ja auf Europa abgerichtet. Oft spricht man von internationalen Dingen, das ist ja weltweit so. Ja. Die Basel-Bank-Regularien sollen ja angeblich für die ganze Welt sein. De facto sind sie nur für Europa. Amerikanische Banken? Fast keine hält sich daran. Also von den 5000 Banken sind es vielleicht 50, die müssen sich daran halten. Alle anderen sind nicht betroffen. Diese ganzen Restriktionen, Einschränkungen natürlich auch die Banken kaputt machen, weil jetzt für Regularien noch ein Compliance Officer eingestellt werden muss und noch einer. Man kann gar kein Geschäft mehr machen und dann wird von den Regierungen und Entscheidungsträgern werden diese Neobanken und Fintechs gefördert bewusst, die aber keine Kredite vergeben und auch keine Kreditschöpfung betreiben. Das ist natürlich die Vorbereitung auf die Einführung der Zentralbank Digitalwährung, die dann von solchen eigentlich de facto nicht Bank-Finanzdienstleistern verteilt werden soll. Aber andere Szenarien, wir kennen das, Covid, nicht? Diese Injektionen waren ja auch eigentlich de facto nur an Europa gerichtet, ein bisschen Nordamerika und ein bisschen Asien. Da wurde dann auch oft abgeblockt, Afrika sowieso nicht. Also diese Maßnahmen, diese, wo Entscheidungen gemacht werden, große, die sind ja oft gegen Europa gerichtet. Das ist halt das fundamentale Problem. Wir haben starke Feinde. Und vielleicht das nochmal, um das mit zur vorherigen Diskussion zu verbinden. Deswegen sollte man da nicht so überrascht dann sein, wenn dann ein Krieg kommt. Denn das ist eben nicht zufällig. Warum haben die amerikanischen Investoren in den 30er Jahren so viel in Deutschland investiert und damit mitgeholfen, wieder alles aufzubauen? Das wurde bewusst gemacht. Ob das jetzt in IG Farben ist, ITT, Schaub Lorenz, Opel, General Motors, nicht Ford, Brown Brothers, Harriman, Prescott Bush, Vater von George Bush, nicht Deep State. Diese Entscheidung wurde getroffen. Der Feind muss erst aufgebaut werden und dann kommt es zum Krieg. Warum haben die Amerikaner seit den 80er Jahren im Prinzip die ganze Fertigungsindustrie nach China verlagert und damit gleichzeitig die ganze Technologie transferiert. Das war nämlich der Deal. Die Chinesen wollten die Technologie. Ja, und dafür bauen wir alles für euch. Zwar nicht offiziell, aber man weiß ja, wie das da lief. Jede Firma muss einen Funktionär der Kommunistischen Partei haben, der dann de facto der Chef ist und der sieht alles. Der darf alle Verträge sehen, der darf alle Pläne sehen, alle technischen Details. Und so wurde die Information extrahiert. Also China wurde ja auch aufgebaut. Das ist also auch kein Zufall und ist eben jetzt der Gegner, der dann verwendet werden kann. So sehe ich das. Und daher sind das schon sehr starke, große Bewegungen und es wird immer unvermeidbar. Es ist natürlich schon, wäre schon vermeidbar, wenn man den Willen hätte, aber der Wille ist ja nicht da, das zu verändern und dass es sich eben nicht weiter zuspitzt. Also ich sehe da leider schon die Zuspitzung.
Ich hoffe, dass es anders läuft, vor allem dann auch mit Formaten wie diesen, dass wir die Menschen ein bisschen darauf vorbereiten, auch ein bisschen alarmieren, damit die auch ihr Wissen weitergeben. Ganz letzte kurze Frage von Tina, um das auch abzuschließen an Sie, Herr Mayer, nämlich sie hat gefragt, mit 61 raus aus den Aktien. Ich weiß schon, was Sie sagen werden, aber was würden Sie ihr kurz und bündig sagen?
Ich bin 72, habe immer noch Aktien. Natürlich, ich wollte es ein bisschen qualifizieren. Es gibt ja diese alte Faustregel, die ist jetzt, die Experten sagen, das ist eine Bauernregel. Aber wenn Sie Ihr Lebensalter Wenn Sie 100 nehmen, 100, und Ihr Lebensalter davon abziehen, also bei mir 100 minus 72, dann haben Sie in etwa den Aktienanteil, der immer noch recht gesund ist.
Gut. Also, Tina, 39% kannst du noch haben. Marcel Fratscher würde sagen 7%, weil er nicht rechnen kann. Aber unabhängig davon, ich danke den Herren beide für die interessante Information. Dankeschön. Dankeschön. Thank you.